Ich möchte euch gerne in einem ersten Teil in einige Grundlagen zum Thema mit hineinnehmen und darf dann Rolf in einen zweiten Teil den Stab quasi übergeben für Erfahrungen aus der Coaching-Praxis. Und ich möchte gerne so diese Grundlagen von den Gedanken her auch mit einem Bibeltext umrahmen. Und zwar finden wir den in 1. Korinther 12. Und ich lese einige Auszüge daraus. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Ihr stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Das sind Worte, die Paulus der jungen christlichen Gemeinde in Korinth zugesprochen hat. Und er deutlich macht an diesem Bild des Körpers, dass sie zusammengehören. Dass ich heute hier so vor euch stehe, ist eine meisterhafte Zusammenarbeit meines Körpers. Und genauso ist es bei euch, wenn ihr da sitzt. Viele Prozesse laufen da, Gott sei Dank, ganz automatisch ab. Man merkt ja dann eigentlich erst, wenn etwas nicht so gut funktioniert, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und Paulus braucht jetzt diesen Vergleich, um deutlich zu machen, es braucht ganz unterschiedliche Teile, damit letztlich auch eine Gemeinde als Ganzes miteinander auf gute Art unterwegs sein kann. Jedes Bild hat seine Grenzen. Aber ich möchte jetzt trotzdem gerne ausgehend von diesem Bild, diesem Körper, diesem Leib, überschwenken zu unserem Thema. Introvertierten Menschen, extravertierten Menschen. Es handelt sich da um Persönlichkeitsveranlagungen. Jetzt da im Bibeltext geht es auch ganz spezifisch um geistliche Begabungen. Und ich glaube aber trotzdem, dass auch jetzt Persönlichkeitsveranlagungen und geistliche Begabungen oder eben ein besonderer Platz auch in diesem Gemeindegefüge Hand in Hand gehen können. Im Bild des Körpers gesprochen sind, wie das schon ein bisschen auch zum Ausdruck gekommen ist, die Extravertierten tendenziell diejenigen, die lieber gerne im Mittelpunkt, im Rampenlicht stehen, die man auch schneller sieht. Wenn Rolf und ich zusammen zum Beispiel zu einem Fest gehen und ich da jetzt nicht eine spezifische Aufgabe habe oder er auch nicht, dann bin ich ziemlich sicher, jeder erinnert sich, dass er dabei war, weil er sich einfach durch seine Art und Weise irgendwie bemerkbar macht. Aber bei mir, ja, ich bin dann eher so in der Beobachterrolle, man mich hört oder sieht man dann nicht unbedingt. Und das ist dann eher typisch, dass introvertierte Menschen sich lieber auch ein bisschen zurückziehen, sie zuerst genau beobachten, bevor sie sich dann auch annähern. Daher werden sie nicht selten übersehen und auch unterschätzt. Ich möchte gerne jetzt anknüpfen an das Video, das ihr gesehen habt, und einfach versuchen, auch in der Kürze der Zeit einige wichtige Dinge nochmals herauszugreifen und zu vertiefen. Ausführlich findet ihr auch noch mehr dazu in meinem Buch Die leisen Weltveränderer von der Stärke introvertierter Christen. Das ist so, ich wurde angefragt auch für dieses Buch, dass man mal spezifisch wirklich aus christlicher Sicht schaut. Und ich werfe da auch einen Blick in die Gemeinde. Und vom Titel her merkt man, da sind jetzt vor allem die Introvertierten im Blick. Aber letztlich im Buch selbst geht es ja da immer auch um das Miteinander. Und wir sprechen heute auch als Ehepaar einfach sehr gerne über das Thema, weil wir durch mehr Wissen über unsere Persönlichkeit auch ganz viel Heilung erlebt haben in unserer Ehe und auch in unserem Zusammensein mit unseren Kindern. Wir sind so unterschiedlich, alle vier in der Familie, dass die Unterschiedlichkeit wirklich unsere Ehe auch in eine sehr große Zerreißprobe geführt hat. Ganz am Anfang heißt es ja oft, Gegensätze ziehen sich an. Und dann mit der Zeit können solche Gegensätze auch zu einem großen Problem werden, auch in der Elternbeziehung zu den Kindern. Und wir hatten lange auch gar keine Erklärung oder keine Begriffe für das, was wir euch da heute weitergeben. Und bei uns selber hat wirklich so dieses, das war augenöffnend für uns auch, mehr über uns selbst zu wissen und zu verstehen, was da auch für Dynamiken bei uns in der Familie auch im Gang sind. Rein vom Lateinischen her erklären eigentlich die Begriffe schon sehr gut, was der Hauptunterschied ist. Introvertere, das lateinische Wort heißt nach innen wenden. Und extravertere heißt nach außen wenden. Es beschreibt, wie ein Mensch von seinem ersten Impuls her das, was er erlebt im Leben, bevorzugt verarbeitet. Als wir diese Begriffe alle noch nicht kannten, haben wir aber beobachtet bei unseren Kindern, dass sie ganz unterschiedlich umgehen, wenn sie irgendetwas Schwieriges erleben, in einer Problemsituation. Bei unserem Sohn war es so, dass wenn ihn etwas beschäftigt hat, dass er sich wie in ein Schneckenhaus zurückgezogen hat. Also irgendwie hat man dann nicht mehr viel von ihm gehört. Und das war dann ganz schwierig, jetzt zum Beispiel auch bei Rolf, weil er einer ist, der gerne spricht über Dinge, so nach dem Motto, jetzt sag mal, was ist denn los, jetzt sprich doch das aus. Und ich habe das dann auch bei mir gemerkt, wenn mich etwas beschäftigt, bin ich wie überfordert, in dem Moment jemandem zu sagen, was mich jetzt da genau beschäftigt, weil ich das zuerst für mich irgendwie sortieren muss, durchdenken muss. Ganz anders war es bei unserer Tochter. Wenn sie etwas beschäftigte oder auch bis heute beschäftigt, dann ist es ganz wichtig für sie, dass sie darüber sprechen kann mit jemandem. Und als ich das noch nicht verstanden habe, habe ich mich so gewundert, wieso sie Tag für Tag immer wieder genau die gleichen Dinge mit mir besprechen will. Ich habe dann immer gedacht, jetzt haben wir doch gestern und vorgestern schon darüber gesprochen. Und bis mir das dann einfach, bis ich das auch verstand, dass das ihre Art und Weise ist, im Außen, im Gespräch mit anderen Menschen auch zu, ja, Problemlösungen zu kommen, dass das ihre Art ist, das so zu verarbeiten. Ihr habt im Video auch gesehen, das wurde gerade zu Beginn auch gesagt, dass es viele auch in der Mitte gibt. Es wäre falsch, sich das so vorzustellen, da ist die Schublade introvertiert, da ist die Schublade extravertiert und irgendwie, ja, entweder gehörst du da rein oder da, sondern man kann sich das vielmehr als Kontinuum vorstellen mit fließenden Übergängen. Und gerade wie bei einer gaußschen Kurve ist in der Mitte am meisten, Einfach an dieser Stelle trotzdem der Hinweis, auch wenn es jetzt nicht so ausgeprägt ist wie zum Beispiel bei Rolf und mir und du denkst, ich bin nicht so ganz sicher, geht man trotzdem davon aus, dass man auch in der Mitte eine eindeutige Tendenz hat. Und die findet man heraus, wenn man sich beobachtet im Alltag, zum Beispiel, wie reagiere ich in einer Extremsituation, in einer Krisensituation oder wenn ich irgendwie mit einem Problem konfrontiert bin. Und dann zu beobachten, geht mein erster Impuls direkt nach außen in die Handlung, das wäre dann die extravertierte Tendenz, oder geht sie nach innen, dass ich sage, Moment, jetzt muss ich zuerst über all das nachdenken und das sortieren für mich, das wäre dann die introvertierte Tendenz. Die entscheidende Frage, und deswegen möchte ich die da jetzt ganz bewusst auch ein bisschen noch in den Fokus stellen, ist die Frage der Energie. Viele Menschen, wenn man jetzt einfach fragen würde, irgendjemand fragen, was denkst du, was bedeutet introvertiert, was bedeutet extravertiert, sehr häufig verbindet sich unsere Vorstellung dieser Begriffe mit einem bestimmten Verhalten. Also man denkt, introvertierte Menschen sind eben eher schüchtern oder vielleicht im Extrem fast ein bisschen nerdmäßig, dass sie nicht sprechen wollen oder so. Extravertierte sind so und so. Aber letztlich, und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, ist das keine Frage des Verhaltens. Denn ein Verhalten kann ich auch immer vorspielen. Also ich kann auch, oder in bestimmten Situationen kann es notwendig sein, weil ich eine bestimmte Aufgabe erfüllen möchte, dass ich mich so und so verhalte. Und deswegen, es war auch bei mir, ist es so ein Spannungsfeld. Viele sagen dann, ja, du stehst da vor Menschen und sprichst, du bist doch sicher extravertiert. Das sagt noch gar nichts darüber aus, wie viel Energie dich etwas kostet. Und das ist für mich wirklich der Hauptunterschied. Rolf und ich, wir können zusammen einen Schulungstag machen und das sieht vielleicht von außen ziemlich ähnlich aus, dass wir uns da ergänzen. Der große Unterschied ist, dass er nach einem solchen Tag, wenn das gut läuft, dann ist er voll motiviert, wie aufgetankt mit Energie. Das hat ihm gut getan, mit Menschen zu interagieren. Und er kommt dann nach Hause und könnte Bäume ausreißen. Einfach so, was machen wir jetzt noch mit dem Tag? Und bei mir ist es so, auch ich habe das vielleicht sehr gut erlebt, aber ich bin einfach, meine Batterie ist komplett leer. Und ich bin dann einfach froh, wenn dann nichts mehr läuft an dem Abend oder auch am nächsten Tag. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch wenn du dir überlegst, wo könnte meine Tendenz eher sein, dass du dich wirklich auch beobachtest, wo laden sich deine Batterien auf? Ist das wirklich im Außen, wenn du mit Menschen zusammen bist, wenn du Dinge erlebst, wenn du irgendwie Impulse bekommst von außen? Oder ist das eben eher, wenn du dich zurückziehen kannst, wenn es ganz ruhig ist und vielleicht auch eben längere Zeit, jetzt nicht nur eine halbe Stunde, wirklich mal zur Ruhe kommst? Und an dieser Stelle möchte ich sehr gerne noch eine Klammerbemerkung hinzufügen. Es macht das Thema zwar noch ein bisschen komplexer, aber es wäre nicht vollständig, wenn ich nichts dazu sagen würde. Und zwar geht es da um das Stichwort Hochsensibilität. Ich habe dazu das Buch geschrieben mit allen Sinnen auf Empfang, Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag. Es gibt Menschen, die Reize im Innern und Außen intensiver wahrnehmen und intensiver verarbeiten. Was viele nicht wissen, ist, dass man davon ausgeht, dass von allen Hochsensiblen 70% introvertiert sind und 30% extravertiert. Wenn Introversion, dieses so das nach innen Gewandte, mit der Hochsensibilität zusammenkommt, dann wirkt das wie eine Verstärkung. Was ohnehin schon da intensiv war, die Gedankenverarbeitung und so weiter, das wird noch intensiver. Wenn aber jetzt die Hochsensibilität mit der Extraversion zusammenkommt, dann wirkt das im ersten Moment wie ein Widerspruch. Dann kann es sein, dass du vielleicht von deinem Profil her extravertiert bist, also nach außen gewandt, und dass du trotzdem bei dem Video am Anfang dich bei der Anna wiedergefunden hast, die in die Natur muss, um sich zu erholen, weil sie sich von der Überreizung erholen muss. Im Unterwegssein mit Menschen fällt mir auf, dass es gerade für die extravertiert Hochsensiblen fast am schwierigsten ist, sich einzuordnen, weil sie das so widersprüchlich erleben. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, diese Klammerbemerkung zu machen, dass vielleicht diejenigen, die so eine, auch eine Zerrissenheit spüren und merken, doch, eigentlich geben mir Menschen so viel Energie und Impulse im Außen und plötzlich kommt so ein Punkt, wie ein Schalter da gedrückt wird und dann bin ich einfach überfordert. Dann könnte es sein, dass es für dich sehr wertvoll wäre, diesem Thema weiter nachzugehen. Ich möchte gerne noch ein bisschen bündeln, auch von den Gedanken her. Zum großen Problem wird das Ganze, wenn das eine gegen das andere ausgespielt wird. Oder wenn man das miteinander vergleicht in einem wertenden Sinn. Natürlich gibt es in einer Gemeinde oder auch jetzt bei uns persönlich noch viele weitere Facetten, als jetzt nur introvertiert oder extravertiert. Aber man geht tatsächlich davon aus, dass das einer der wichtigsten Unterschiede überhaupt ist. Und das spiegelt sich auch im Gemeindekontext wider. Wenn wir nochmals jetzt anknüpfen an diesem Bibeltext in 1. Korinther 12, dann wird deutlich, der Organismus eines Körpers ist hochkomplex. Wenn wir jetzt nur unseren menschlichen Körper anschauen, mit all dem, was da ist, an Muskeln, Skelett, Atmungssystem, Verdauungsapparat, Blutkreislauf, Nervensystem, das ist hochkomplex. Und wenn die Gemeinde mit einem menschlichen Körper verglichen wird, dann können wir davon ausgehen, auch das ist hochkomplex. In christlichen Kreisen erwähnt man zwar gerne, wie wunderbar Vielfalt ist und wie schön das ist, dass Gott das geschenkt hat, aber in der praktischen Umsetzung ist das wirklich gar nicht so einfach und führt oft auch zu Spannungen. Entscheidend dabei ist immer wieder der Fokus. Bei diesem Bild des Körpers, der Gemeinde als Leib ist der Hauptgedanke, Christus ist das Haupt. Das ist das Entscheidende. Und in aller Unterschiedlichkeit ist dieser Fokus so wichtig. Auch, dass wir uns nicht an diesen Unterschiedlichkeiten aufreiben, sondern dass wir uns da ganz gezielt ausrichten können. Und deswegen habe ich das so formuliert, auch mit diesem zielgerichteten Miteinander. Und dass wir das dann auch immer wieder so einordnen und merken, es geht letztlich nicht darum, dass ich mich mit anderen vergleiche und denke, ich müsste jetzt auch so sein. Ich selber habe auch viele Jahre so gedacht und habe gedacht, Gott kann mich nicht brauchen, weil ich bin, wie ich bin. Dachte immer, ich muss anders werden. Und dann einfach zu merken, dass Gott in seiner Größe genau diese Unterschiedlichkeit geschenkt hat. Und für mich ist da so ein wunderschönes Beispiel auch immer einfach der Jüngerkreis. So verschiedene Jünger in einem Kreis. Nur zum Beispiel der Petrus und sein Bruder Andreas. Von Petrus lesen wir sehr viel, von Andreas weniger. Und er hat genau auch eine ganz wichtige, bedeutende Rolle gehabt. Ja, letztlich geht es wirklich darum, dass wir uns einander zur Ergänzung werden, zu einem Segen werden in dieser Unterschiedlichkeit. Und ich bin heute wirklich überzeugt, dass geistlich wachsen, geistliche Reife Hand in Hand geht, auch mit unserer Persönlichkeitsentwicklung. Dass das ganz wichtig ist, dass wir einfach auch mit Gott unterwegs sind, dass wir Jesus Christus auch bitten, uns zu helfen, dass wir reifen in unserer Persönlichkeit, damit wir auch geistlich immer Hand in Hand auch wachsen können in dieser Dreiheit von Körper, Seele und Geist. Das ist das Ziel, dass wir auf ihn zugehen in dieser Ergänzung. Und jetzt freue ich mich, dass ich an Rolf übergeben darf, weil er sehr viele spannende Erfahrungen auch gemacht hat im Coaching-Kontext, aber da wird er euch gerne selber davon erzählen.
Ja, ich habe es vorhin gesagt, ich arbeite hauptberuflich als Berufsberater mit Jugendlichen. Ich bin aber nebenberuflich als Coach tätig und neben dem, was du schon gesagt hast, hat sich auch mein Gebiet stark auf die Paarberatung verlagert. Und hier möchte ich euch einige Gedanken mitgeben aus meiner Praxis. Und wenn ich jetzt zu euch rede, dann spreche ich nicht über Paare oder Personen in Beziehungen, die sich erst seit kurzem kennen oder nur wenig kennen. Am Anfang einer Beziehung ist ja genau der Gegensatz eigentlich ein Anziehungspunkt, weil man merkt, der andere funktioniert anders als ich, das ist auch spannend. Und am Anfang ergänzt man sich dann sofort, weil jeder in seiner Rolle, in seiner Stärke ist. Der Extrovertierte ist der gute Kontaktknüpfer, der viele Kontakte pflegt und immer überall die Initiative ergreift. Der Introvertierte, der Denker, der vielleicht so Denkaufgaben macht oder die Buchhaltung oder was auch immer es ist, dann führt und dann fällt einem das gar noch nicht so auf. Aber wenn man sich dann lange kennt und wenn Konfliktsituationen auftauchen, dann reibt man sich dann oft eben gerade an dieser Unterschiedlichkeit. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen in eine typische Paarberatung, die ich habe oder hatte, zwischen einem extrovertierten Teil und einem introvertierten Teil. Und wenn ihr jetzt zuhört hier, dann ist die Situation, dass dieses Ehepaar angespannt ist, sich schon länger in Konfliktsituationen befindet, aber das nicht zuordnen konnte. Ich rede hier von einem Paar, das ich dann beraten habe, indem ich zuerst so eine Paaranalyse gemacht habe. Das mache ich sehr oft, weil da werden diese Konfliktpunkte sehr gut sichtbar. Und bei gespannten Paaren, bei denen die Introversion und Extraversion sehr deutlich zutage treten, gibt es dann immer in der Auswertung so drei Bereiche, die typisch sind. Da fällt jetzt auf, wo sich die eben in Konflikten befinden, und das ist auf der einen Seite in der Art, wie sie kommunizieren in diesem Konflikt, in der Art, wie sie sich in diesem Konflikt verhalten und in der Art, wie sie die Persönlichkeit des anderen wahrnehmen, und zwar nicht als Ergänzung, sondern als Gegensatz, der eben störend ist oder schwierig ist. Wenn wir die Kommunikation anschauen von Paaren, die angespannt sind, dann fällt auf, dass der Introvertierte von seiner Persönlichkeit her eben der ist, der in den Rückzug geht, der viel mehr schweigt oder eben nichts sagt, weil er sich viele Gedanken macht, aber die kann er nicht gerade mitteilen. Die muss er für sich überlegen, und er zieht sich dann eben in der Kommunikation eher zurück oder hält sich zurück. Wohingegen der Extrovertierte seine Kommunikation nach außen richtet, also auch seine Anspannung, sein Temperament kommt hier zum Vorschein, indem er eben laut kommuniziert, indem er scharf kommuniziert, indem so ein aggressiver Unterton auch sein kann in einer Kommunikation, die sich vielleicht gerade um einen Konflikt dreht. Und der Extrovertierte neigt auch dazu, sich in dieser Kommunikation so in etwas hineinzusteigern, sage ich dem dann. Er wird dann immer lauter, kommt immer mehr dazu, und es kommen dann so Aussagen wie, du bist immer so oder du sagst nie etwas, und so Drohungen auch, ja, wenn du jetzt dann das nicht machst, dann mache ich das oder dann sage ich nichts mehr oder dann gehe ich dann halt. Schauen wir uns das Verhalten in dieser Konfliktsituation zurück. Diese laute Art, die überfordert natürlich einen Introvertierten erneut. Und Introvertierte scheuen dann auch oft die Kommunikation, weil sie sich fürchten wieder vor einem solchen Schwall, vor einer solchen Situation, und sie ziehen sich dann noch mehr zurück und sind fast nicht sichtbar, weichen aus. Der Extrovertierte, der verhält sich dann noch extrovertierter, den macht das nämlich wütend, und bei ihm kommt es dann oft so zu Gefühlsexplosionen. Also man ist dann zuerst miteinander irgendwie im Raum und hat so einen Burgfrieden eingerichtet, und plötzlich gibt es wieder eine Explosion, da geht wieder was nach außen. Und der Extrovertierte neigt dann auch dazu, emotional zu überborden. Es kommt dann auch oft vor, dass Drohgebärden ausgesprochen werden. Es kommt vor, dass Beleidigungen ausgesprochen werden, wo man den anderen klein macht oder ihn verbal beleidigt. kommt dazu, dass man mal eine Faust auf den Tisch haut, und es gibt auch ab und zu Gespräche, wo ich dann höre, dass das Geschirr ersetzt werden musste, weil da fliegende Untertassen sich bewegt haben. Ihr seht, das ist sehr unterschiedlich. Jetzt, was passiert jetzt in der Wahrnehmung des Partners beim Anderen? Der Introvertierte wird eigentlich vom Extrovertierten wahrgenommen als jemand, der abweisend ist, der desinteressiert ist, weil er sich eben zurückzieht, der so den Rückzug sucht. Und ich höre dann oft diese Aussage: Ich glaube, du hast mich gar nicht mehr gern, du liebst mich gar nicht mehr. Der Extrovertierte wird als Bedrohung wahrgenommen, man beginnt Angst zu kriegen vor ihm, man nimmt ihn als unberechenbar wahr, man weiß nie genau, wann explodiert wieder etwas. Man nimmt ihn als verletzend wahr und oft in der Diskussion auch oberflächlich. Also man kommt nicht an den Kern der Sache, sondern da werden immer wieder Dinge hervorgenommen, die passiert sind und die nicht geklärt sind. Ihr spürt, so kommen manchmal die Paare zu mir. Ich habe so eine Couch, auch im Beratungsraum, und die sitzen dann oft eines ganz links, eines ganz rechts. Die Kissen werden meistens in die Mitte genommen, so nach dem Motto, hier bin ich, hier ist er oder sie. Und in solchen Situationen sind auch schon viel Verletzungen passiert. Und hier muss ich ein Thema ansprechen, das mir ganz wichtig ist. Wisst ihr, manchmal kommt man in solche Situationen, wo Dinge passiert sind, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Das geht nicht. Die stehen aber im Raum. Und solche Dinge, die muss man zuerst in Ordnung bringen, sonst kann man nicht beraten. Dann stehen die immer in der Quere. Und ich rede hier vom Thema Vergebung. Es gibt Dinge, die ihr einander antut, die könnt ihr nicht mehr rückgängig machen. Aber ihr habt eine Möglichkeit, als Christen die Vergebung zu leben. Und so schwer dass das ist, versuche ich dann mit den Paaren auch zuerst in eine Situation zu gehen, wo man einander vergibt. Aber wisst ihr, Vergebung heißt nicht Schwamm drüber. Das ist nicht dasselbe. Wenn wir von Vergebung reden und wenn wir Gottes Sohn vor Augen haben, dann wissen wir, dass Jesus an dieses Kreuz gegangen ist, sein Leben gegeben hat an Karfreitag für uns Menschen, nicht weil er dachte, ja, das wäre jetzt noch ein gutes Action-Moment, so, wo alle mal hinschauen und aufwachen. Nein, er hat hier einmal einen Grundstrich gezogen und gesagt, weil ihr alle nicht fähig seid, eure Schuld und Sünde einzugestehen, euch zu vergeben und miteinander in Frieden zu leben, nehme ich euch jetzt eure Schuld auf mich und ich werde das am Kreuz für euch vor Gott bringen und für diese Sünden sterben, damit eure Bilanz wieder bereinigt ist und ihr jetzt die Möglichkeit habt, mit dem Vater im Himmel wieder Kontakt zu haben. Und Jesus hat keine Gegenleistung erwartet. Er hat nicht gesagt, ich mache das für dich, aber dann machst du das für mich. Er hat das einfach für uns gemacht. Wisst ihr, das ist Vergebung. Wenn ich mit Paaren arbeite und wir Vergebung aussprechen und es kommt bei einem neuen Konflikt wieder Altes, was wir eigentlich vergeben haben, hervor und wird wieder in die Waagschale geworfen, dann ist das nicht Vergebung, dann ist das Verdrängung. Das ist nicht das Gleiche. Vergebung heißt, ich bin bereit, dir, obwohl du mich verletzt hast und obwohl du hier mir etwas zugeführt hast, dass ich darunter leide und das schmerzt und tut weh, obwohl das so ist, möchte ich, um dir und mir nochmal eine Chance zu geben, das vor das Kreuz bringen und von Jesus Christus und vom Vater vergeben zu lassen. Und ich hole das nicht mehr hervor. Und der andere, der entschuldigt sich natürlich auch für das. Das bringt man ins Reine. Und wenn diese Vergebung passiert ist, kann man auch wieder arbeiten. Und ihr Lieben, ich sage das einfach, weil es eine Tatsache aus meiner Praxis ist. Ich erlebe oft Christen hartherziger im Thema Vergebung. und weniger bereit zu vergeben als Nichtchristen. Wenn ich Nichtchristen in der Beratung habe, erkläre ich ihnen, was Vergebung ist. Und wenn Christen kommen, muss ich es eigentlich gar nicht erklären. Die wissen es eigentlich von der Theorie her. Aber die Umsetzung ist ganz schwierig. Und da möchte ich euch einfach Mut machen. Lasst uns doch hier auch wirklich ein Zeugnis sein für den Herrn, dass wir unser hartes Herz hier wirklich weich machen, aufeinander zugehen und auch unseren Beziehungen wieder eine Chance geben und nicht alles wegwerfen, nur weil wir nicht fähig sind zu vergeben. Ich nehme euch noch mit in ein Praxisbeispiel, wo ich euch zeigen möchte, wie das abläuft bei mir noch ganz konkret. Es ist ein Mann, der ist introvertiert, eine Frau, sie ist extravertiert. Er war ein Hühne, ein großer Mann, so 1,92 groß, breitschultrig, ein starker, eigentlich, also wenn man ihn sieht, eine Respektperson. Sie, eine eher gegenüber ihm kleinere Person, die sehr quirlig war, sehr kommunikativ, hübsch anzuschauen. Die haben sich kennengelernt. Er hat sich verliebt, weil sie so hübsch und quirlig war. Sie hat sich verliebt, weil er so groß und stark war und auch gut ausgesehen hat. Die haben sich kennengelernt, angezogen, verliebt, getroffen, abgemacht, wieder nach Hause gegangen, alles gut. Ja, dann haben sie geheiratet, immer noch alles gut, haben sich eingerichtet, 3,5-Zimmer-Wohnung, jeder hatte so ein Zimmer noch für sich, war auch immer noch gut. Und dann kam das erste Kind. Und mit dem ersten Kind hat sich alles verändert. Plötzlich war der neue Bezugspunkt da, man hat sich um dieses Kind gekümmert. Er hatte einen Job, bei dem er den ganzen Tag mit Menschen unterwegs war, war aber introvertiert und konnte sich bisher am Abend noch erholen, weil er ein Zimmer hatte, um sich zurückzuziehen. Sie war oder ist Lehrerin, ganzen Tag mit Menschen, entspricht ihr eigentlich, aber jetzt ist das Kind noch gekommen und jetzt kümmert man sich den ganzen Tag um das Kind. Wenn er am Abend heimkam und eigentlich sich normalerweise jetzt erholen konnte, war sie froh, dass er endlich da ist und hat gesagt, Schatz, nimm du das Kind. Und er hat sich um das Kind gekümmert, weil er ja nicht ein Rabenvater ist, hat er Zeit mit ihm verbracht. Und als der Kleine endlich geschlafen hat, wollte sie natürlich mit ihm noch über ihren Tag reden, was sie alles erlebt hat. Das heißt, er hatte keinen Rückzugsraum mehr. Die Folge davon, nach einem halben Jahr erlitt er ein Burnout. So sind die zu mir in die Beratung gekommen, die haben das überhaupt nicht verstanden. Er war sehr noch gedämpft mit Medikamenten und so. Und als ich die das erste Mal auf meiner Couch hatte, haben wir über diese Dinge gesprochen, die passiert sind. Und da sagt sie in einem Satz, ich dachte immer, ich hätte einen Mann geheiratet, an den ich mich anlehnen kann. Aber das stimmt ja gar nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, was mit ihm passiert ist, als sie das gesagt hat. Ja, wie bin ich vorgegangen? Die haben ja von Introversion und Extraversion keine Ahnung gehabt. Aber ich musste ihnen zuerst einmal zeigen, dass sie unterschiedlich sind, dass ihre Persönlichkeit nicht die gleiche ist. Die mussten das verstehen. Und hier ist ganz wichtig, ich als Extrovertierter habe immer gedacht, die Deborah, die tickt nicht richtig. Die hat irgendein Problem, das kann ich auch nicht lösen. Aber ich kann ihr etwas vorleben, sie muss nämlich nur so werden wie ich, dann ist alles gut. Das war meine Idee, ja nicht funktioniert. Man muss diese Unterschiedlichkeit zeigen und man muss verstehen, dass das nicht eine Schwäche oder etwas Schlechtes ist, sondern es ist eine unterschiedliche Persönlichkeit. Und hier war es wichtig für mich als Extrovertierter, dass ich das angenommen habe, dass ich gesagt habe, aha, meine Frau funktioniert so, es gibt noch andere als mich. Das sind ja nicht pathologische Fälle, das sind natürliche Menschen geschaffen von Gott. Aber so habe ich gedacht. Also das wurde dann für mich klar. Das zeige ich dann auch immer den Paaren. Und dann zeige ich Ihnen immer auch, wo liegen die Stärken dieser Persönlichkeit und wo sind aber auch die Grenzen. Wir kamen dann natürlich schon auf das Thema Erholung beim Introvertierten, der keinen Erholungstraum mehr hatte in einer 3,5-Zimmer-Wohnung, wo sie ein Nähatelier hatte, das Kind jetzt in einem Zimmer ist, nach das Schlafzimmer ist und dann die Küche und dann Essplatz und fertig. Dann zeige ich die Stärken, aber auch die Grenzen. Und dann geht es darum, die Stärken hervorzuholen und dann zu zeigen, wie könnt ihr jetzt euer Zusammenleben so gestalten, dass das eben wirklich zur Geltung kommt. Und in dieser Art berate ich dann Menschen, um ihnen so zu helfen, den anderen zu verstehen und neu ihr Leben miteinander zu gestalten in dieser Unterschiedlichkeit oder trotz dieser Unterschiedlichkeit und in ihren Stärken zu leben und nicht an ihren Schwächen stehen zu bleiben. Das braucht aber die Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen. Und auch in der christlichen Gemeinde ist es ganz wichtig, dass wir uns aufeinander einlassen. Hier gäbe es jetzt noch viel zu reden, aber dafür reicht die Zeit nicht, weil ich sowieso schon zu lange bin, aber die Extrovertierten dürfen das. Und jetzt gebe ich gerne meiner Frau wieder das Wort.
Du warst nicht so lang, ich war auch. Genau. Wir möchten euch einfach Mut machen, auch für einen Weg zu gehen, persönlich, aber auch in der Gemeinde. Und das ist sehr oft auch ein Heilungsweg. Für mich persönlich war das auch so ein Heilungsweg, dass ich einfach jetzt mal fernab auch von diesen Bewertungen über sich selbst das Gefühl zu haben, ich bin minderwertig, ich kann nicht mithalten, ich bin jetzt nicht so kontaktfreudig und. Und gerade auch im christlichen Kontext, ich kann den Glauben nicht so leben wie andere. Einfach mal zu erkennen, es ist gut, wie ich geschaffen bin. Das ist kein Fehler. Und dann wie auch Heilung erleben und einfach auch zu wissen, was uns wichtig ist auch für heute, wie wir sind. Das ist keine Festlegung. Es ist keine Entschuldigung. Nicht im Sinne von in einer Gemeinschaft, ja, kann ich halt nicht, weil ich bin so und so. Sondern es ist eher eine Rahmenbedingung, die mir dabei hilft, wenn ich mich besser verstehe, dass ich einfach auch weiß, ah, deswegen reagiere ich so, deswegen kostet mich das Energie. Und so möchten wir euch wirklich einfach von Herzen auch Mut machen, euch auch mehr dazu zu lernen, euch gegenseitig auch nochmals kennenzulernen und da einfach auch im Miteinander wirklich mutig unterwegs zu sein. Und gerne möchte ich jetzt auch dich noch bitten, einfach möchten gerne auch noch beten, gerade jetzt auch für Situationen, wo Verletzungen geschehen sind, gerade wegen dieser Unterschiedlichkeit oder wo vielleicht auch so bei uns persönlich immer so das Gefühl, ich bin falsch, etwas stimmt nicht mit mir, was uns dann letztlich so blockiert, auch wirklich unterwegs auch mit Jesus Vollgas zu geben, dass da wirklich Heilung geschieht.
Ja, und lass uns doch aufstehen dazu, dass wir Gott zeigen, Herr, wir stehen jetzt hier, wir möchten vor dich kommen, wir möchten vor dir stehen, es ist uns ernst. Ja, himmlischer Vater, danke vielmals, dass du uns geschaffen hast. Danke für dieses Leben, das du uns einmal gibst und das wir leben können und dürfen. Und indem du uns eigentlich so reich gemacht hast, auch in unserer Unterschiedlichkeit. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch hier in dieser Gemeinde, dass du, Heiliger Geist, auch hier diese Offenheit schenkst, aufeinander zuzugehen, sich einander anzunehmen und sich kennenzulernen. Danke, dass wir diese Bereitschaft haben, zu entdecken, welche Persönlichkeit der andere hat. Und dass wir bereit sind, so Vorurteile loszulassen, dass wir nicht Feindbilder aufbauen, nur weil wir nicht verstanden haben, wie der andere funktioniert, sondern dass wir versuchen, auch die Andersartigkeit der Person des anderen als Reichtum in unserem Leben zu entdecken und segnen zu lassen durch die andere Art und einander so kraftvoll eine Gemeinschaft zu bilden, wo wir uns unterstützen können, wo wir wachsen können, wo auch du, Heiliger Geist, neue Impulse setzen kannst, damit wir in unserem Leben dir, Jesus, ähnlicher werden können. Dass wir nicht immer nur davor reden, was wir tun oder machen können, sondern dass wir es tun, dass wir auch handeln, dass wir aufeinander zugehen in dieser
Gemeinschaft. Am Anfang, als ich hier war, kam jemand auf den anderen zu und hat gesagt, das ist mein Bruder. Und hat dann so lachend gesagt, im Herrn. Ja genau, wir sind Geschwister im Herrn, wir stehen uns nah. Wir sind deine Kinder. Und als deine Kinder sind wir Privilegierte, sind gerade wir Menschen, die eigentlich es besser wissen als andere. Und ich bitte dich, Herr, dass wir hier in dieser Erkenntnis wachsen dürfen, in der Erkenntnis der Andersartigkeit als Segen der Ergänzung und der Stärkung der Gemeinschaft. Das bitte ich dich für diese Gemeinde und dass du das auch segnest, Herr, so wie es dir gefällt. Amen.